Willkommen zum Podcast der zweiten Februar-Ausgabe des Medienmagazins im Jahre 2013. Die Sendung am 9. Februar 2013 entfiel zugunsten der Berlinale, sodass es nur die Wiederholung im Inforadio gibt, die allerdings wiederum keine Erstsendung bei Radio 1 hatte, somit eine originäre Sendung war und in dem Fall ein langes Interview mit dem ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor. Im Anschluss hören Sie, weil sonst der Podcast ein wenig zu kurz geraten wäre, eine Sendung aus dem Jahre 2003, und zwar genau die zweite Februar-Ausgabe im Jahre 2003. Das war damals der 8. Februar. Hören Sie also, was vor 10 Jahren aktuell war. Zum Beispiel Big Brother 4 kommt, dann gab es auch eine ARD-Intendantentagung in Hamburg. Damals war der Intendant Jups Ploog und wies noch auf eine neue Literatursendung, damals neue Literatursendung hin, druckfrisch. Aber zuerst das aktuelle Interview mit Lutz Marmor in der Medienmagazin-Ausgabe vom Inforadio.
Die ARD-Infonacht.
In der ARD-Infonacht begrüße ich jetzt wieder zur gewohnten Zeit in der Nacht vom Sonntag zum Montag Jörg Wagner mit einer kompakten Viertelstunde aus der Welt der Medien. Heute allerdings mit nur einem Gesprächspartner, dem neuen ARD-Vorsitzenden, dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor.
Ich habe immer den Eindruck, das ist aber normal, das machen wir übrigens genauso, journalistisch, Radio und Fernsehen, die Dinge, die kritisch sind, werden natürlich, ist auch normal, eher berichtet als die Dinge, die gut laufen.
Der neue ARD-Vorsitzende und NDR-Intendant Lutz Marmor diese Woche nach der turnusmäßigen Beratung der ARD-Intendantinnen und Intendanten in Hamburg. Gemeint ist die seit einem Monat in den Medien publizierte Kritik nach der gesetzlichen Umstellung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf den Rundfunkbeitrag. Anlass für Werner Lange zu einem ausführlichen Interview mit dem ARD-Vorsitzenden. Hören Sie also in dieser Medienmagazin-Spezialausgabe Lutz Marmor zu Transparenz, Jugendkanal, Verlegerstreit und natürlich zum Rundfunkbeitrag und zum Vorwurf, dass offenbar gerade einem Kommunikationsunternehmen wie der ARD das Kommunizieren in den letzten Wochen schwer gefallen sei.
Naja, das Thema Rundfunkbeitrag, das betrifft ja eine wirklich grundlegende Reform, die wir in Deutschland vornehmen. Wenn Sie bedenken, dass wir über 42 Millionen Teilnehmerkonten haben beim Beitragsservice in Köln, dann wissen Sie, wie tiefgreifend die Umstellung ist. Und wenn auch nur ein Teil, ein Zehntel vielleicht betroffen ist, haben sie schon große Zahlen, wo es Einzelfragen geben kann. Dass aber dann in Details bei einer solchen Umstellung durchaus auch Fragen hochkommen können, auch wenn viele Aspekte vorher beleuchtet wurden, überrascht mich nicht. Das überrascht auch den Gesetzgeber nicht, denn die Länder haben ja vereinbart bei dieser Reform, wir schauen nochmal nach 2 Jahren drauf, ob es vielleicht Fälle gibt, wo es an Einzelfällen, an Rändern Korrekturbedarf gibt. Und die Fälle werden halt jetzt auch öffentlich diskutiert.
Nun hört man von der Politik aber eben, die Kommunikation haben ARD und ZDF übernommen und trotzdem hakt es überall. Aber man ist ja sozusagen in einer Kommunikationsbranche.
Ich glaube nicht, dass wir zu wenig gemacht haben. Wir haben sehr umfassend in vielen, vielen Programmen in der ARD, im ZDF, im Deutschlandradio informiert. Da gibt es also beeindruckende Zusammenstellungen, die wir dort auch geliefert haben. Aber eins ist Tatsache, wir haben im Vorfeld viel informiert, als es dann ernst wurde sozusagen. Da gab es dann doch viele, die gesagt haben, oh, jetzt bin ich doch möglicherweise betroffen. Und da haben wir dann jetzt auch noch einmal nachgelegt. Das kann sein, dass das anders eingeschätzt wurde, weil wir im Vorfeld viel informiert haben. Aber da haben viele vielleicht noch nicht so ein Interesse gehabt, als in dem Moment, als es ernst wurde. Also ich würde nicht sagen, dass wir alles perfekt gemacht haben. Aber wir haben doch eine Menge kommuniziert und tun das auch weiterhin. Und wer Fragen hat, kann sich an uns wenden und wir bemühen uns, die abzuarbeiten. Wichtig ist auch beispielsweise, wenn jemand weniger zahlen muss nach den neuen Regelungen, dass wir das auch 2 Jahre rückwirkend anerkennen werden, sodass da auch vielleicht ein bisschen Druck herausgenommen wird, wenn wir das öffentlich noch deutlicher machen.
Eine große Frage war immer, wie viel Geld kommt denn eigentlich rein?
Ja, es gibt Berechnungen, die sind auch von allen Kundigen, so gut das geht, es sind ja nun mal Prognosen, auch gestellt worden. Das war der Beitragsservice, das war die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Die ist ja unabhängig, da sitzen Rechnungshofpräsidenten, Wirtschaftsprüfer und andere Experten drin. Und alle haben nach bestem Wissen und Gewissen auch mit den Ländern versucht, das abzuschätzen. Und da war die Prognose, dass es in etwa beitragsaufkommensneutral wird, wenn wir die Gebührenperioden 2009, 2012 und die Beitragsperiode 2013, 2016 vergleichen. Nur ob das so sein wird, ist ja nicht völlig sicher. Das ist, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar. Ich habe eben die Zahl genannt, über 40 Millionen Konten, viele, viele Einzelfälle. Das wird man jetzt dann auch bilanzieren. Und eins ist klar, sollte weniger Geld hereinkommen als geplant, gibt es für uns ein Problem. Sollte mehr Geld hereinkommen als geplant, ist das ja eine gute Nachricht. Das wäre Spielraum, vielleicht Beiträge zu senken, vielleicht auch Regelungen zu verändern. Einzelne wollen dann über Werbung diskutieren. Behalten dürfen wir es jedenfalls nicht, sondern die KEF würde sehr genau nachrechnen und gucken, was geschieht mit dem Geld, und wir hätten keinen Anspruch darauf, das für irgendetwas anderes zu verwenden.
Wann denken Sie denn, wann es zur nächsten KEF-Anmeldung kommen wird mit einer eventuellen Gebührenanpassung, ob nach oben oder nach unten?
Naja, es gibt ein Regelverfahren. Es ist ja verabredet, alle 2 Jahre gibt es einen KEF-Bericht. Dafür müssen wir jetzt schon die Anmeldungen vorbereiten. Wir werden also im Frühjahr eine Anmeldung übermitteln. Da werden ja ganz normale Faktoren wie Preissteigerungen, Energiekosten. Es gibt auch bei uns Lohnsteigerungen etwa im Rahmen des öffentlichen Dienstes. So etwas muss dann mit betrachtet und geprüft werden. Wir werden allerdings diesmal eine Unsicherheit immer noch im Frühjahr auf der Beitragsseite haben, sodass da verabredet ist, dass dann aktuell vielleicht im Herbst nochmal anzusehen. Aber das Verfahren geht weiter und in 2 Jahren werden wir eine Diskussion darüber haben. Wird nun ein Beitrag angepasst, nach oben oder nach unten, oder bleibt er gleich?
Bei Geldern, die die Öffentlichkeit aufbringt, geht es immer darum, wofür gebt ihr das Geld eigentlich aus? Und immer wieder wird bei ARD und ZDF bemängelt, dass hinter verschlossenen Türen Rechte und vor allen Dingen auch Gagen ausgehandelt werden. Solange das so ist, werden sie wohl kritisiert werden. Warum praktizieren sie nicht mehr Transparenz?
Ja, Transparenz ist ja ein gesamtgesellschaftlicher Trend und wir verschließen auch nicht die Augen und Ohren und werden das tun, was man vielleicht noch verbessern kann. In den letzten Jahren gab es eine deutliche Transparenzverbesserung in Richtung unserer Gremien. Die erfahren von uns alles, was sie wissen wollen. Die Punkte, die sie genannt haben, Sportrechte, Gagen etc., wird offengelegt. Aber ein anderer Punkt ist die breite Öffentlichkeit und da gibt es halt auch Wettbewerbsgesichtspunkte. Denken Sie daran, dass wir jetzt über Biathlon einen Bieterwettstreit haben. Wenn unser Konkurrent RTL erfahren würde, was wir bieten, dann bietet er, sag ich jetzt mal, 1 Euro mehr und hat den Zuschlag. Das kann ja nicht im Interesse sein. Und jeder sachverständige Mensch muss eigentlich einen solchen Aspekt anerkennen. Das gilt auch für andere Rechtepakete. Oder denken Sie an Schauspieler. Das ist doch ganz menschlich, wenn gesagt wird, Tatortkommissar XY verdient so und so viel, dass dann ein anderer, der vielleicht möglicherweise etwas weniger verdient, sagt, ich bin doch genauso gut wie der, also hätte ich gern auch diese Gage. Das sind, glaube ich, Dinge, die man abwägen muss. Wir legen aber Rechenschaft über unsere Zahlen. KEF-Bericht, der ist 200 Seiten lang, sehr intensiv mit vielen Details. Wir haben einen Jahresabschluss, den wir öffentlich machen. Wir haben Jahresberichte, wir berichten alle 2 Jahre an die Parlamente. Wir haben Programmrichtlinien. Es gibt sehr, sehr viel. Vielleicht ist auch noch nicht alles in der Öffentlichkeit so bekannt. Da müssen wir dran arbeiten, das besser zu machen.
Einer der Gruppen, die sich kritisch mit ARD und ZDF beschäftigen, ist die Verlagsbranche, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder vorwerfen, in fremden Revieren zu wildern. Sie sind seit Jahren mit dem Thema Digitalstrategie der ARD beschäftigt. Gibt es Ihrer Meinung nach irgendwann einmal ein Licht am Horizont, dass es Frieden zwischen der Presse, die aus dem Printbereich kommt, und dem Bereich, der aus dem Rundfunk erwächst, gibt?
Es ist meines Erachtens unvermeidlich, dass Presse und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sich gemeinsam in die Zukunft bewegen und sich dort auch im Internet treffen. Jeder, der das nicht machen würde, verschenkt seine Zukunft. Das ist eine Situation, an die die Privatsender seit längerem gewohnt sind. Da gibt es ja auch ein Miteinander bei allen Differenzen, die es auch geben kann zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Privatfernsehen und Privatradio. Und wir müssen einfach mit den Verlegern die Gemeinsamkeiten stärken. Wir stehen gemeinsam für Qualitätsjournalismus. Wir spielen eine wichtige Rolle für die Meinungsbildung, für die Demokratie. Und ich setze da auf Gespräche, auf Vernunft, auf wechselseitiges Angstnehmen und auf Ideen zur Kooperation. Wir sollten uns stärken, um gemeinsam gegen ganz andere Player, die wesentlich mehr Finanzmacht haben, Telekoms als Beispiel, Google, Apple und ähnliche, auch ein, ich nenne es wirklich auch mal nationale Stärke, unserer journalistischen Angebote auch für die Zukunft zu gewährleisten. Das ist eine wichtige Frage und es gibt da schon einige Gemeinsamkeiten, aber im Augenblick trennt uns noch ein wechselseitig etwas kleinlicher Streit um Claims, die man abstecken möchte.
Sind diese Streits wirklich so klein?
Naja, Sie müssen ja sehen, wir haben 1% Anteil als ARD am Internet in Deutschland, an der Internetnutzung. Das heißt, wir sind ja alles andere als ein so starker Player, wie wir vielleicht wahrgenommen werden. Und die Verlage sehen in uns fast den Haupt sozusagen identifizierten Gegner, der ihnen ihre Geschäftsmodelle möglicherweise gefährdet. Das bewerte ich anders. Sehen Sie in die USA. Dort gibt es ganz, ganz schwachen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dort geht es der Presse deutlich schlechter als bei uns. Also da kann ich auch nur um ein wechselseitiges, besseres Fakten interpretieren werben. Aber auch wir werden jetzt schon versuchen, soweit es in unseren Interessen möglich ist, auch die Interessen der Verleger zu beachten. Wir haben ja kein Interesse daran, die Presse zu schwächen. Wir brauchen eine starke Presse, weil die auch den Boden für unsere Qualitätsangebote bereitet.
Die Mediatheken sind die Zentren von ARD und ZDF für zeitlich unabhängiges Fernsehen. Warum einige Beiträge abrufbar sind, andere nicht oder nur kurz, sorgt immer wieder für Unverständnis. Warum setzen Sie sich nicht bei der Politik stärker dafür ein, dass die Mediatheken zuschauerfreundlicher werden können?
Also die Diskussion läuft ja, darüber bin ich dankbar. Die ist auch von der Politik angestoßen worden. Wir stehen da gerne zur Verfügung. Nur Sie müssen ja auch die Themen abschichten. Wir haben viele, viele drängende Themen, die wir eben auch im Gespräch teilweise schon angesprochen haben. Da ist dieses eins davon. Da würde ich aber auch versuchen, einen Konsens zwischen Privatsendern, Verlegern und uns herzustellen. Und der scheint mir möglich. Denn wenn es um Informationsangebote geht, wenn es um Bildungsangebote geht, Wissenschaftsangebote, da könnte ich mir vorstellen, dass man sich verständigen kann, die jetzigen Begrenzungen fallen zu lassen. Während wir sagen, bei fiktionalen Angeboten, also Fernsehspielen und Ähnlichem, kann es weiter dabei bleiben. Und wenn wir das gemeinsam verabreden könnte, dann wäre es auch eine Möglichkeit für die Politik bei der EU, denn es war Bestandteil eines Kompromisses über Beihilfefragen, das ist jetzt sehr fachspezifisch bei der EU, dann wäre es eine Möglichkeit, das möglicherweise einvernehmlich zu ändern. Das läuft aber gerade. Aber ich denke, dass Fragen der grundsätzlichen Beitragsumstellung im Augenblick noch mehr im Fokus stehen als diese Frage, wobei die Akzeptanz auch natürlich erhöht würde, denn der Beitragszahler hat einmal gezahlt und ist schwer verständlich, warum er das dann plötzlich nicht mehr kriegen kann.
Seit Monaten beschäftigen ARD und ZDF sich mit einem Kanal, mit einem Programm, das für Jugendliche da sein soll. Es scheint so, als gehe es in den internen Diskussionen nicht so sehr darum, welche Programmangebote aufgebaut werden sollen, sondern mehr darum, welcher Sender darf eigentlich Standort werden.
Also ich bin froh, dass die ARD sich auf eine einheitliche Position nach Diskussionen geeinigt hat. Wir haben eine klare Position. Wir möchten einen jungen Kanal, den möchten wir gemeinsam mit dem ZDF. Wir sind bereit dafür, einen Digitalkanal, nämlich 1plus, einzubringen oder aufzugeben, wie immer Sie das wollen. Und darüber reden wir mit dem ZDF, dass wir eine Federführung intern bereits festgelegt haben, ist ja auch so. Der Südwestrundfunk wird die Federführung haben. Und das finde ich einen normalen Prozess, dass wir nach Diskussionen, das gehört zur Demokratie, gehört zum Föderalismus, uns verständigt haben und jetzt mit dem gleichberechtigten Partner ZDF sprechen. Und da steht an allererster Stelle das Programmkonzept. Das hat gerade begonnen, das Gespräch darüber. Und alle anderen Fragen sind zweitrangig. Wo ein Standort ist oder wie man das macht, das kann ja überhaupt erst dann entschieden werden, wenn es ein Programmkonzept gibt.
Bis Ende April wollen Sie eine Strategie erarbeitet haben, die dann an die Ministerpräsidenten geht. Aber die Länderchefs haben ja oft die gleichen Interessen wie die Landesrundfunkanstalten. Das heißt, auch da wird es wieder darum gehen, wo soll dieser Sender angesiedelt werden. Hindert einen das nicht?
Nein, das war ein normaler Prozess, aber nochmal, Standortfragen sind wirklich mit Abstand das Zweite. Erstmal muss man ja eine vernünftige Regelung für die Programme haben. Man muss gute Programme anbieten, wo die herkommen. Das sage ich jetzt auch mal, das ist wirklich zweitrangig. Und es gibt viele ARD-Sender, die da hervorragende Beiträge leisten. Und am Ende wird es ein Gemeinschaftsprodukt sein. Das kann keiner alleine stemmen. Da müssen wir alle mithelfen. Das ist schwierig genug, dass dieses Programm Qualität hat und dann auch von den entsprechend interessierten Jungen genutzt wird. Und das ist alles andere als trivial. Da muss ich Ihnen sagen, für mich persönlich stehen da Standortfragen auch hinten an. Das habe ich leichtes Reden, weil Hamburg noch nie als Standort diskutiert wurde und es auch nicht werden wird und auch kein anderer norddeutscher Standort. Das macht ja einen Vorteil. Ich kann da ganz unparteiisch rangehen.
Letzte Frage. Das ist allerdings ein bisschen trivial. Sie sind Kölner, waren mal Verwaltungsdirektor beim eher kleineren ORB, sind dann zum größeren NDR gegangen, von dort in der gleichen Funktion zum Westdeutschen Rundfunk gegangen, sozusagen in Ihre alte Heimat. Jetzt sind Sie Intendant vom Norddeutschen Rundfunk und aus dem Rundfunkrat des Westdeutschen Rundfunks hört man wiederum, dass man Sie dort gerne als Intendant hätte. Ist das eher etwas, was Sie so stört, oder ist das auch ein bisschen schmeichelhaft?
Nein, das ist ja nicht ehrenrührig. Ehrlich gesagt hat mit mir niemand aus dem WDR-Rundfunkrat oder Verwaltungsrat gesprochen. Wenn ich höre, dass da einige mich für einen guten Kandidaten halten, ist das ja eher ein Kompliment. Darüber freue ich mich. Tatsache ist aber auch, dass ich ja eine höchst anspruchsvolle Aufgabe hier im Norden habe, die ich sehr gerne mache. Ich bin NDR-Intendant, jetzt auch ARD-Vorsitzender und deshalb stehe ich nicht zur Verfügung. Das ist so. Das muss dann auch akzeptiert werden, aber es ist ja alles andere als ehrenrührig. Also insofern ist das ja eher ein Kompliment.
Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Norddeutschen Rundfunks Lutz Marmor im Gespräch mit Werner Lange für das RBB Medienmagazin. Hier geht es jetzt weiter mit der aktuellen Verkehrs- und Weltlage. Bleiben Sie auf Empfang. Soweit also das Interview mit dem ARD-Vorsitzenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor. Sprung zurück vor 10 Jahren, das Medienmagazin vom 8. Februar 2003.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Schatz, hör auf, Mensch! Schatz, das ist die Wale.
Ich mache das nicht mehr mit. Wetten, dass Deutschland sucht den Superstar-Moderatorin Michelle Hunziker heute Abend schon ihren Vorsatz vom letzten Sonntag früh kurz nach Mitternacht wieder vergessen hat, frei nach dem Motto The Show Must Go On. RTL hat ja dieses Entsetzen auch in der Wiederholung rausgeschnitten. Wetten, dass folgende Manipulation auch nicht die letzte war, hier vor dem UNO-Sicherheitsrat.
Ich verweise auf das vorzügliche Papier, das England erstellt hat. Es beschreibt mit beeindruckenden Details, wie der Irak täuscht.
Mehr aus der Welt der Lügen in diesem Radio 1 Medienmagazin vom 8. Februar 2003. Dazu Neues über das Falschen bei Sportrechten und das Nachdenken bei DAB von Big Brother und der Soap aus Artern sowie über Druckfrisch, der neuen Buchsendung im Ersten. Und das alles wieder?
Na? Vom Mund zum genau. Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Manchmal dauert es ein bisschen länger mit dem Strahl. Radio 1, Medienmagazin. Letzte Woche sagte hier an dieser Stelle Dr. Norbert Schneider, der Vorsitzende der Direktorenkonferenz aller Landesmedienanstalten zur bevorstehenden 4. Staffel von Big Brother.
Im Vorwege würde ich jetzt nicht mehr, wie ich es einmal getan habe, sagen, weg damit oder vergesst es, sondern es ist ja auch eine Gewöhnung eingetreten, die das Ding ein bisschen runtergeholt hat vom ganz hohen Sockel des ganz neuen Fernsehens.
Das ist ja eigentlich kein gutes Zeichen, Boris Brandt. Sie als Chef von Animal Deutschland brauchen doch den Aufschrei, wenn Ende März die 4. Staffel anläuft.
Stimmt. Und die gute Nachricht ist, und das weiß jetzt mein Nachbar, der Herr Schneider, weil der wohnt nämlich 2 Eingänge neben mir, das weiß der noch nicht, aber Big Brother wird ja diesmal, da machen ja nur Nackte mit. Und da werden wir schon Aufschrei kriegen.
Ist das zitierfähig?
Nee, ist nur ein Spaß, aber allemal ist die kleine künstlerische Pause, die ich nachgelassen habe, gut dafür, dass der Zuhörer richtig hinhört. Und nein, es ist schon richtig, er hat recht. Also das Empörungspotenzial ist nicht mehr so groß. Aber ehrlich gesagt, geht ja auch nicht darum. Es ist ja nicht Endemols Ziel zu empören. Endemols Ziel ist es, da eine gute Unterhaltungssendung zu machen. Und das kann man auch ohne, dass man sich empört. Das kann man auch dadurch, dass was interessant ist, emotional, dass man weint und dass man lacht. Und da muss man sich nicht empören.
Also im ungarischen Big Brother haben kürzlich die Kandidaten Stille Post gespielt und auch die Reise nach Jerusalem. Ich habe es mir im Internet angesehen und ahne Schlimmes für die 4. deutsche Staffel.
Ja, wenn Sie nach Ungarn gehen, dann können Sie zu Recht ahnen, wie schlimm es ist. Zumal ja wahrscheinlich Ihre Ungarischkenntnisse auch nicht ganz so gut sind. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, was man da weitergegeben hat, oder?
Das ist richtig, aber man sieht es ja doch, wenn da Öbe Döpe gesagt wird und hinten kommt aber Neck raus.
Ja, wenn das Ganze wenn das alles Fäkalvokabeln waren, dann kann das ganz spannend sein unter Umständen. In Ungarn. In Deutschland wahrscheinlich nicht. Ich kann Ihnen versprechen, wir haben die Spiele für die ersten, ich glaube, 4 Wochen oder so fertig. Es wird keine Stille Post geben, es wird keine Reise nach Jerusalem geben, es gibt ohnehin keine Reise, weil die Kandidaten werden genug zu tun haben mit anderen und wesentlich effektiveren und auch optisch stärkeren Dingen als sowas.
Täglich ab 31. März 2003, 19 Uhr bei RTL 2, ohne RTL im Rücken, Big Brother 4. Staffel. Warum hat man denn bei RTL abgewunken? Riecht man da vielleicht schon im Braten des Misserfolgs?
Bei RTL hat man gar nicht abgewunken. Ich glaube nicht, dass RTL danach gefragt worden ist, ehrlich gesagt.
Aber die dritte Staffel lief dann schon im Doppelpack immer mal. Die Entscheidung.
Ja, das war so. Das war die zweite auch. Die zweite lief auch im Doppelpack. Mhm. Aber es ist ja so, dass RTL 2 hat das Format ja damals an eher gebracht. Das war ja ein RTL 2 Format. Die haben sich dann mit ihrem Muttersender, Partnersender, wie immer auch, für zweimal geeinigt. Und jetzt ist es so, dass sie es wieder alleine machen wollen. Das ist deren Entscheidung. Also da haben wir überhaupt nichts mit zu tun und wir haben es auch gar nicht so angeboten, ehrlich gesagt. Mhm. Herr Zeider oder die Programmverantwortlichen bei RTL haben ja auch immer gesagt, dass sie es nicht sehen bei sich. Also deswegen gab es auch keinen Grund, es anzubieten.
Und dass das jetzt so kurzfristig angekündigt wird, liegt vielleicht daran, dass Sie überwältigt sind von dem DSDS-Hype?
Nein. Das liegt daran, dass wir seit einem, dass bei Endemol, was ganz Neues bei Endemol ist, dass hier nicht vorher über was gequatscht wird, was erst hinterher gemacht wird oder dann eben auch nicht gemacht wird, sondern dass wir erst über was reden, wenn was fertig ist. Und wir haben ein Jahr lang hart an dem Format gearbeitet, wir haben ein Jahr lang entwickelt, wir machen seit längerem schon ein Casting und bei uns haben die Leute inzwischen gelernt, die Klappe zu halten, deswegen wusste es einfach keiner vorher. Wir haben es erst bekannt geworden in Gemeinschaft mit RTL 2. Ich weiß das schon, dass es dann da und da stattfindet. Ich weiß das schon seit, 7 Monaten.
Dann haben Sie letztes Mal, als ich Sie interviewte, still und heimlich das unterdrückt.
Genau.
Aber vielleicht unterdrücken Sie dennoch nicht die Information, die mir vorliegt, dass das Haus der Superstars zur Verfügung stehen soll.
Totaler Blödsinn. Völliger Unfug. Also man macht ja auch gar keinen Sinn, weil da sind ja gar keine Kameragänge und so. Da können Sie das Format gar nicht drehen. Das wär unglaublich teuer. Wir haben ja im Gegenteil weniger Geld als davor. Das würde ja mehr Geld kosten.
Ja, schneller, härter, spannender, so war zu lesen. In der DDR hieß der Spruch, schneller, höher, weiter. Na klar, sie müssen eine Kohle mehr ins Feuer geben, weil ja die letzte Staffel ja noch nicht einmal mit Saunadruck und Hausschwein so richtig zog. Wie wird es denn diesmal aussehen?
Das ist das Tolle, das sagen wir nicht, weil da gucken Sie sich einfach an und dann sehen Sie das. Es wird Anfang März mal so eine grobe Überblick geben über das, was ist. Ansonsten werden wir da keinen Mucks zu sagen. Und übrigens, schneller, höher, weiter ist nicht aus der DDR, sondern das kommt von der ÖVP, die 1967 in Österreich damit ihren Wahlkampf, glaube ich, gewonnen hat.
Ja, nun.
Jetzt fragen Sie sich, woher ich das weiß. Ich kann Ihnen sagen, wo ich das weiß, weil ich da in Wien gewohnt habe und weil es ein Plakat gibt, ein Werbeplakat von der ÖVP, vor dem ich fotografiert worden bin. Da steht das auch drauf.
Gut, dass sie da untergegangen ist, sonst würde die wahrscheinlich noch nachträglich Copyright-Ansprüche geltend machen.
Genau.
Möglicherweise. Aber Endemol hat ja nicht nur schneller, höher, weiter in der Pipeline, sondern auch die Social Soap in Artern, Sachsen-Anhalt. Vorgestern in Ihrem MDR-Fernsehen, Herr Brandt. Arbeitslosigkeit und die menschlichen Schicksale, die dahinter stehen. 670.000 Zuschauer im MDR-Gebiet sahen Stadt der Träume. 120.000 kamen nochmal aus der restlichen Bundesrepublik dazu. Wie sind Sie denn zufrieden?
Ja, ganz zufrieden sind alle Beteiligten. Das war hoch anständig. Natürlich ist es so, dass im Westen, ich meine, das war kein spektakuläres großes Fernsehen, sondern das war Fernsehen mit ruhigen und kleinen Untertönen und es war auch ein lokales Thema natürlich. Aber ich bin da hoffnungsfroh und guter Dinge, dass wir jetzt da weitermachen. Natürlich werden wir jetzt mit jeder Folge, wird ein bisschen mehr dazukommen und wird dann auch noch für die Herrschaften im Westen auch nochmal interessanter werden, denke ich.
Hören wir mal kurz in das Ende des ersten Teils rein.
Ich habe in den ganzen Jahren schon so viele Bewerbungsunterlagen abgeschickt und habe dann auf Antwort gewartet und dann kam keine und man wartet trotzdem noch und man hofft und bangt und wenn sich dann nichts tut, dann kommt man erstmal wieder in so ein Loch und das ist absolut nicht schön.
Bekommt Mona den ersehnten Job? Seien Sie doch wieder mit dabei in der nächsten Folge von Artern Stadt der Träume hier im MDR.
Eignet sich denn das Bang um eine zukünftige Arbeit als Cliffhanger, wie man es bei gute Zeiten, schlechte Zeiten kennt?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Also diese ganzen Medienexperten, ja, ich bin kein Medienexperte, ich sage keine Quoten voraus, ich kann nicht sagen, was theoretisch zu was passen könnte. Ich weiß nur eins, wir haben da eine Sendung gemeinsam mit dem NDR und den Arterner Bürgern produziert, die vom Flow her und so hoch anständig war, die man gut gucken kann. Und wir hatten alle ein gutes Gefühl dabei, dass wir das am Ende gemacht haben. Wir wollen ja schon, dass die Leute die nächste Sendung auch gucken. Und ich finde das total in Ordnung. Ich glaube, diese ganzen Medientheorie, was da passt und was da nicht passt, das ist unglaublich viel Geschwalle von Menschen, die zu viel Geld verdienen mit Medientheorie. Also
damit können Sie jetzt mich nicht gemeint haben. Aber dennoch eine Frage, ist denn die Ausstrahlungsfrequenz alle 14 Tage nicht doch etwas zu großzügig dimensioniert? Also Big Brother kam täglich, ja. Deutschland sucht den Superstar ist wöchentlich und das nun alle 14 Tage, hat man da nicht schon wieder alles vergessen? Oder machen Sie da nochmal 5 Minuten, was in der ersten Folge geschah?
Nö, das machen wir nicht. Es ist mit Absicht so gemacht und ich denke auch, optimal so, weil für täglich und auch für wöchentlich müssten wir alle Beteiligten grausam unter Druck setzen, irgendwas zu tun und zu machen, was filmreif ist. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gerne, dass wir uns dann Ruhe entwickeln können. Hier geht es schließlich darum, für die Stadt langfristig was Gutes zu tun. Und dieses langfristig was Gutes tun dauert einfach immer ein bisschen, wie im echten Leben, dauert einfach eine gewisse Zeit. Und deswegen können wir, also fühlen wir uns alle wohl damit, das alle 14 Tage zu machen, und können auch nicht und wollen auch nicht schneller produzieren, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz, darf man nicht vergessen, das ist kein Sensationsformat, wo 12, 14, 15, 18, 20 Millionen Menschen zugucken. Das ist ein ganz kleines, liebevoll gemachtes Format, das auch noch nebenbei Gutes tun will. Nicht mehr und nicht weniger.
Und gut, das Schwarzwaldhaus 1902 kam auch nicht im 14-täglichen Rhythmus. Und man kann dieser Doku-Soap, sage ich mal, auch nicht unterstellen, dass sie da sensationsheischend gewesen wäre.
Nein, überhaupt nicht. Aber die wurde vorab produziert, da wurden alle Folgen vorab gedreht und dann wurde geguckt, man kann das einmal die Woche machen. Und man wusste vorher genau, was da wann passiert. Bei uns, wir wissen nicht, was passiert. Wir können nicht einen Plan machen für 5, 6 Wochen im Voraus. Wir produzieren jetzt, also wir fangen jetzt an der zweiten Sendung zu arbeiten und wir haben vorher nichts fertig gehabt.
Gut, wir werden das beobachten und gegebenenfalls stehe ich dann wieder telefonisch bei Ihnen auf der Matte. Ist das in Ordnung? Gut, das war der General Manager, wie es offiziell heißt, der Endemol Deutschland GmbH, Boris Brandt, hier auf Radio 1. Vielen Dank.
Frohen Tag, danke.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Wir knüpfen noch mal ein bisschen an die Arena an, zumindest an das, was den sportlichen Anteil betrifft, der auf der ARD-Intendantentagung in Hamburg diskutiert wurde. Denn es ist ja auch wirklich ein Hin und Her mit den Bundesliga-Rechten. Mal will sie Sat.1 haben und jetzt auf einmal sind sie wieder zu haben. Mal könnte sich RTL auch ein bisschen davon vorstellen, aber eigentlich auch wieder nicht. Das ZDF hat auch abgelehnt. Die ARD war jahrelang sauer auf Sat.1, weil ihre schöne Sportschau nicht mehr so attraktiv war. Jetzt will sie die Bundesliga nicht mehr. Werner Lange ließ sich auf der letzten Intendantentagung in dieser Woche nicht nur den Clinch mit den freien Produzenten und das Nachdenken über einen Ausstieg beim Digitalradio DAB, sondern auch dieses seltsame Desinteresse an Bundesliga-Übertragungen vom ARD-Vorsitzenden Jobst Ploog erklären.
Die ARD ist ja nicht an Bundesliga nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Ich finde Bundesliga außerordentlich spannend. Wir haben aber unsere Prioritäten anders festgelegt. Wir haben den Länderspielvertrag abgeschlossen. Wir werden Mitte des Jahres spätestens anfangen, über die Fußball-Weltmeisterschaft zu reden. Und wir können nicht parallel noch ein weiteres Fenster aufmachen. Die Finanzierung wird aller Voraussicht nach nicht reichen, um 3 Pakete nebeneinander zu haben. Und von daher ist es relativ normal, dass die ARD sagt, nein, wir sind gegenwärtig nicht dabei.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft wird es um den Paketpreis gehen, den man damals auch schon mit Kirch ausgehandelt hatte.
Nein, es wird neu verhandelt. Wir haben für den Fall, dass wir die Rechte bekommen, eine Zahlung vereinbart, die sozusagen hinzukommt. Aber wir werden natürlich einen Gesamtmarktpreis aushandeln müssen. Und erst wenn ein Anbieter darüber liegt, wird ein anderer die Rechte haben können. Nein, das Spiel ist wieder offen. Wir haben einen Ausgangspreis 2002, wir haben aber die Preisentwicklung, die inzwischen eingetreten ist. Von daher muss man sicherlich sehr sorgfältig und hart im Detail verhandeln, ehe man einig wird.
Film- und Fernsehproduktionsfirmen sind Wirtschaftsfaktoren, auf die jedes Land aufpasst. Viele Produktionsfirmen fühlen sich bei der Auftragsvergabe von den öffentlich-rechtlichen Sendern benachteiligt. Wie funktioniert denn eigentlich die Auftragsvergabe in der ARD oder von der ARD?
Die Redaktionen wählen die Angebote der Produzenten, die ihnen die vielversprechendsten zu sein scheinen, aus. Es gibt keinerlei Vorfestlegung im NDR oder in anderen Landesrundfunkanstalten. Ein bestimmtes Quantum an Aufträgen geht zu Beteiligungsunternehmen. Im Schnitt hat die ARD maximal 30% bei ihren eigenen Beteiligungsunternehmen. Der Rest ist frei im Markt. Was einen besonders ärgert, ist, dass die sogenannten freien Produzenten, die von dieser Vergabepolitik deutlich profitieren, hinter unserem Rücken zum Gesetzgeber laufen und denen anschieben, uns Quoten vorzugeben. Das sind so die Momente, wo man nicht übel Lust hätte, den Zustand herzustellen, von dem die Produzenten behaupten, er sei schon da. Das heißt, eine Bindung einzugehen an die Beteiligungsunternehmen. Wir werden dem widerstehen, aber die Produzenten sehr deutlich erinnern, an ihre Verantwortung, hier wahrheitsgemäß zu operieren.
Wenn sich die Wirtschaft mit der Politik zusammentut, stehen die Öffentlich-Rechtlichen dann nicht vielleicht schlecht da?
Nein, dann werden Sie notfalls die Verfassungsgerichte bemühen müssen, denn Quoten, die die Programmautonomie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beeinträchtigen, werden wir nicht akzeptieren. Wir haben immer bis jetzt am Ende freiwillige Vereinbarungen zustande gebracht, auch mit den Produzenten. Die Produzenten wären sehr gut beraten, wenn sie sich daran erinnern würden und den Goodwill des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht überstrapazieren würden.
Seit Beginn des Rundfunks hat sich in der Sende- und Empfangstechnik eigentlich grundsätzlich nichts verändert. Haben Sie eine Vorstellung, wann man sich auf eine digitale Übertragungstechnik einigt?
Nein, ich glaube, dass sicherlich irgendwann das Problem der Digitalisierung sich auch im Hörfunk stellt. Ob DAB das richtige Angebot ist, das wird man noch mal sehr sorgfältig prüfen müssen. Wir haben seit 10 Jahren diese Diskussion, ob sich diese Technik durchsetzt oder nicht. Aus der Sicht des Konsumenten ist das Ganze noch nicht überzeugend. Er hat keine bessere Klangqualität und er hat keine Zusatzangebote, die die Kaufentscheidung für digitale Technik plausibel machen würden. Und solange das so ist, wird es hier keinen Ruck geben. Bei DVB-T sehen Sie in Berlin, also im Fernsehen, in der digitalen Fernsehtechnik, dass das funktioniert. Warum? Weil der Gesetzgeber deutlich auch gemacht hat, nach einer bestimmten Simulcast-Phase, in der gleichzeitig ausgestrahlt wird, wird terrestrisch abgeschaltet, sodass der Konsument mit auch Subventionierung von Digitalboxen auf diesen Weg gebracht worden ist. Das funktioniert, wenn man bei DAB ähnlich geht, ähnlich entschlossen vorgeht und sich zutraut, den Konsumenten zu gewinnen, kann das vielleicht genauso funktionieren. Bislang sehe ich eine solche Entschlossenheit nicht.
Mhm, Dankeschön.
Der AD-Vorsitzende Jobst Ploog hier im Radio 1 Medienmagazin. Nächste Woche werde ich mal einen DAB-Macher zu Wort kommen lassen, denn es gibt ja reine DAB-Projekte in der ARD. Radio 1 wird ja nur über DAB abgestrahlt, aber zum Beispiel MDR Klassik versteht sich als richtiges DAB-Projekt. Klingt nun DAB wirklich nicht wesentlich besser als UKW, wie eben gehört? Welche Zusatzdienste sind möglich? Nächste Woche hier im Radio 1 Medienmagazin.
Und wenn das jetzt hier stattfindet, dann ist das wieder so eine Täuschung, ein Manöver des Irak, der so viele Lügen schon aufgetischt hat.
Der US-Außenminister Colin Powell während seiner Multimedia-Show am 5. Februar vor dem UN-Sicherheitsrat zur Bedrohung, die vom Irak für die Welt ausgeht. Spezialist für Propagandalügen ist der Autor des Buches So lügen Journalisten, Udo Ulfkotte, den ich am Radio 1-Telefon begrüßen kann. Was das Lügen angeht, ist ja der erste Golfkrieg ein sehr eindrucksvolles Beispiel, Herr Ulfkotte, schon allein, wie er propagandistisch vorbereitet wurde mit einem Video, das das angebliche Resultat vandalierender irakischer Soldaten auf einer Säuglingsstation im Kuwait gezeigt hat, mit dem man ja den US-Kongress für einen Krieg gewinnen wollte.
Ja, und vor allem auch die amerikanische und natürlich auch die europäische und internationale Öffentlichkeit damals. Man musste innerhalb von wenigen Stunden, wenigen Tagen die Öffentlichkeit umschwenken lassen von einem Saddam, der bis dahin noch der Gute war, man hatte ihn ja unterstützt, hin zu einer Fratze, zu einem Unmenschen, zu einem fürchterlichen Teufel. Und das hat man eben erreicht mit Hilfe der Werbeagentur Hill & Knowlton. Die hat viele, viele Millionen Dollar dafür bekommen, dass sie folgendes Produkt lieferte. Ein unscharf aufgenommenes Foto von einem Baby, das offenkundig aus einem Brutkasten gerissen worden war und auf den Betonboden eines Krankenhauses geworfen worden war. Nur um diesen Brutkasten abtransportieren zu können. Noch grauenvoller konnte man die Iraker nicht darstellen. Damit war die Botschaft schnell rübergebracht. Und Ähnliches versucht man heute ganz sicher auch. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass das Pentagon in einer Mitteilung veröffentlicht hat, dass man selbst Nachrichten fabrizieren möchte und vor allem, jetzt kommt der Halbsatz, im Original, possibly even false ones. Das heißt also, möglicherweise auch gefälschte Nachrichten, ganz eindeutig die Zielrichtung, Propaganda zu machen, ob der Inhalt nun wahr ist oder nicht wahr ist.
Also da fragt man sich natürlich, und Sie haben es ja auch angedeutet, was passiert gegenwärtig, denn wer einmal lügt, dem glaubt man ja bekanntlich nicht mehr so ohne weiteres. Gibt es denn jetzt schon wirklich Indizien oder sogar Beweise, dass wir manipuliert werden?
Sehen Sie einfach, was jetzt gerade passiert ist, die fürchterliche Peinlichkeit. Der amerikanische Außenminister Powell sitzt dort im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, präsentiert die Beweise und erwähnt dort, Zitat, ein feines Papier, auf das man doch bitte schauen solle. Und dieses feine Papier, das erwähnt wurde, ein britisches Geheimdienstdossier, Das hat sich als Mogelpackung erwiesen inzwischen. Das, was die Briten dort produziert haben, das war 7 bis 10 Jahre altes Material und stammte von einem amerikanischen Hochschulabsolventen aus dessen Abschlussarbeit. Wenn man so altes Material zitiert und nennt das Ganze dann noch ein Geheimdienstdossier und das als Beweis dafür heranzieht, dass Saddam Hussein gerade jetzt in diesen Tagen gegen eine UN-Resolution verstößt, dann ist das nicht so ganz glaubwürdig. Das heißt natürlich nicht, dass Saddam Hussein nicht gegen UN-Resolutionen verstößt. Ich selbst glaube das ganz sicher, aber die Beweisführung erschließt sich mir aus dieser Präsentation ganz sicher nicht.
Diese Manipulation des Dossiermaterials des britischen Geheimdienstes ist ja nun durch den Sender Channel 4 aufgedeckt worden. Gibt es aber etwas aus Ihrer Kenntnis, wo Sie sagen, das ist zwar als Manipulation nicht so offensichtlich, aber es ist eine?
Ein gutes Beispiel dafür, dass eben sehr vieles auch PR und Propaganda ist, ist die wiederholte Äußerung von Seiten der Vereinigten Staaten, Saddam Hussein könne einen Krieg ja vermeiden, indem er einfach ins Asyl geht, irgendwo ins Ausland geht. Und das ist ja von amerikanischer Seite nun mehrfach gesagt worden. Man weiß doch ganz genau, Saddam wird das nie machen. Er kann es nie machen. Seine ganze Familie wäre todeswürdig und es wäre gegen jegliche Ehre und die Wertevorstellung dieser Region. Er kann es unmöglich machen. Und diesen Ball haben natürlich auch andere aufgegriffen. Gerade hat die Schweizer Außenministerin gesagt, sie lässt jetzt prüfen, ob man nicht Saddam Asyl anbieten kann, um diesen Krieg zu verhindern. Das Kanton Wallis in der Schweiz hat sich anerboten, Saddam Hussein Asyl zu gewähren. Es gäbe also sogar einen Zufluchtsort. Die Amerikaner haben mit Schweigen darauf reagiert, auf diese Meldung, die gerade aus der Schweiz gekommen ist.
Worauf sollte man denn in den nächsten Wochen seine Sinne richten?
Das, was wir in den kommenden Wochen sehen werden, wird eine chirurgische Art der Kriegführung sein. Es werden schon jetzt Videos von positiv getroffenen Zielen erstellt, Computeranimationen, die uns immer und immer wieder im Fernsehen gezeigt werden, wo aber die erstens nicht real sind und wo zweitens das fehlt, was für einen Krieg charakteristisch ist, nämlich Tote. Diese werden wir nach Möglichkeit nicht zu sehen bekommen und daran wird schon jetzt gearbeitet, denn dann könnte die Stimmung in der Öffentlichkeit kippen.
Professor Kempf vom Institut für Friedensforschung der Uni Konstanz sagte vorletzte Woche hier im Radio 1 Medienmagazin, er rechne mit einem öffentlichkeitswirksamen Anlass für den Golfkrieg. Glauben Sie das auch?
Ja, das ganz sicher. Es sollte natürlich kein Zweifel irgendwo in der Öffentlichkeit, in der internationalen Öffentlichkeit bestehen, dass ein solcher Krieg notwendig ist. Und deshalb werden die Amerikaner sich natürlich schon Gedanken darüber machen müssen, zu welchem Zeitpunkt sie losschlagen. Gleichwohl heißt es ja intern, jetzt der 3. März sei ungefähr der Tag des Kriegsbeginns. Ich bin gespannt, was denn nun als Vorwand genommen wird. Denn ich bin mir ganz sicher, dass der Krieg schon längst eine beschlossene Sache ist.
Aber es gilt nach wie vor denn je, viele Quellen nutzen, um sich ein Bild zu machen. Eine Quelle für das Radio 1 Medienmagazin war eben der Autor des Buches So lügen Journalisten, Udo Ulfkotte. Ein Link zu seiner Homepage auf der Radio 1 Medienmagazin-Seite. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte.
Literatur im Fernsehen ist ein schwieriges Feld, um mal einen berühmten deutschen Literaten zu zitieren, der vom eben Gehörten ja sehr medial verrissen wurde. Zwar hat das literarische Quartett 13 Jahre lang freitagabends gute Quoten eingefahren. Alle anderen Sendungen, wie etwa das Bücherjournal vom Norddeutschen Rundfunk, interessieren allerdings oft nur eine Minderheit. Es sind selten mehr als 100.000 Zuschauer. Im ersten Programm der ARD haben Buchbesprechungen und Empfehlungen schon länger keine Heimat mehr. Das soll sich aber ab morgen Abend 23.30 Uhr ändern. Dann geht der vom Deutschlandfunk kommende Kritiker Dennis Scheck mit Druckfrisch auf Sendung. Mit einem innovativen Konzept. Michael Mayer ist jetzt im Radio 1 Studio. Was ist denn das Neue, das Innovative an Druckfrisch?
Naja, die Hauptunterscheidung ist, also es ist weder eine Gesprächsrunde wie das literarische Quartett, noch ist es eine Sendung mit Einspielfilmen wie beim Kulturweltspiegel oder so, sondern Dennis Scheck, das ist dieser besagte Kritiker, der vom Deutschlandfunk kommt, der ist so eine Art Buchreporter. Das heißt, er geht wirklich vor Ort und spricht mit den Autoren. Und was auch noch hinzukommt, ich meine, dieser Mann ist einfach ein ziemlich, wie ich finde, ein ziemlich humorvoller Kritiker. Also allein das ist schon eine Garantie dafür, dass die Sendung auch ein bisschen anderen Ton bekommt, als das bisher in den Literatursendungen der Fall war.
Guten Abend und herzlich willkommen zum neuen Büchermagazin im Ersten. spreche mit Autoren, jenen eigenartigen menschlichen Wesen, die auf einem Instrument namens Sprache Töne zu erzeugen versuchen, die die Sterne zum Weinen bringen sollen. Und doch also
ja, und in der ersten Sendung werden der amerikanische Schriftsteller Philip Ross zu Wort kommen, der deutsche Krimiautor Wolf Haas und der Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, der hat ein erfolgreiches Sachbuch geschrieben. Und das Spektrum dieser Sendung also wird sehr, sehr weit reichen. Also da können Bücher vorkommen wie der neue Lyrikband von Hans Magnus Enzensberger bis zu einer Brigitte-Autorin, die ein Kochbuch geschrieben hat, und Dennis Scheck unterhält sich dann über ihre originelle Art zu kochen. Also man merkt schon, Dennis Scheck will unkonventioneller an Literatur herangehen, als das bislang im Fernsehen der Fall war.
Wir behalten im Auge, dass es ein Mix von verschiedenen Genres sein soll. Da ist zum einen die seriöse Literatur, die Belletristik natürlich, das wird auch immer der Schwerpunkt sein. Es sollen aber auch Sachbücher in allen ihren Ausprägungen kommen, es soll auch Unterhaltungsliteratur vorkommen, denn der Maßstab ist ja immer dasselbe. Ist es gut gemacht, ist es schlecht gemacht. Es gibt gute Krimis und es gibt schlechte Krimis. Es gibt Kriminalromane, die literarisch so gut sind, dass ich sie ohne zu zögern neben die besten Romane aus der normalen sozusagen Literatur, man spricht dann gerne etwas abfällig vom Mainstream, stellen würde. Es gibt aber auch Science-Fiction-Romane, die so gut sind. Es gibt nichts im Medium Buch, was ich per se ausschließen möchte.
Wenn er selber die Autoren aufsuchen will, dann wird doch nach meinem Empfinden noch wenig Raum bleiben für Literaturkritik, also für handfeste Rezensionen, weil wenn man erstmal zu dicht am Autor dran ist, ob man dann noch so harte Worte finden kann, wie es vielleicht manchmal nötig ist.
Ja, das ist ja, es gibt ja so ein Fremdwort affirmativ, also so die Form ist aber immer affirmativ, also im Sinne von, wenn man jetzt mit den Machern selber spricht, dann kann man irgendwie nicht im gleichen Moment sagen, dass es eigentlich unglaublich blöde ist, was sie da treiben. Also das ist wirklich ein Problem von der Sendung. Es wird zwar,
außer man heißt vielleicht Dieter Bohlen und testet die Superstars.
Das ist richtig. Genau, auf jeden Fall wird es so sein, dass Dennis Scheck schon auch kritische Worte finden wird. Er wird zum Beispiel die Spiegel-Bestsellerliste kommentieren. Die Sendung kommt ja nur einmal im Monat, dann tut sich innerhalb eines Monats ja auch ein bisschen was und wird dann sagen, welche Bücher sind Zeitverschwendung und welche Bücher lohnen sich zu lesen. Aber dieser Punkt, also dass wenig wirkliche Literaturkritik vorkommen wird, das ist sicherlich ein Problem bei der Sendung. Und man muss auch bedenken, die Sendung richtet sich ja an ein weites Publikum, also was nicht unbedingt ständig und immer sich neue Bücher kauft, sondern das ist wirklich eine Sendung, die einen breiteren Ansatz hat und auch ja, Leute zum Lesen animieren will. Aber ich denke auch für Rezensionen im klassischen Sinne ist Fernsehen wahrscheinlich auch nicht das richtige Medium, weil sich das einfach schwer in Bilder übersetzen lässt.
Nun hat man ja im Nachrichtenmagazin Der Spiegel gelesen und auch schon mal vorab in der Harald-Schmidt-Show gehört, das ZDF plant auch eine neue Sendung.
Ich habe neulich die Frau von Paul Auster, die heißt wie? Siri Hustwedt.
Hustwedt?
Ja, beschimpft. Ich kann sie aber hier nicht beschimpfen, weil es war in dieser Pilotsendung mit Elke Heidenreich.
Okay.
Ja.
Harald Schmidt wollte nichts verraten, aber vielleicht kannst du uns ja mal was sagen. Wie, ja, so, wie wird das aussehen, das neue Format?
Ja, so ganz, ganz fündig geworden bin ich in meiner Recherche nun auch nicht. Also es ist auf jeden Fall so, dass das ZDF ein Problem hat, nachdem Reich-Ranitzky keine Sendung mehr macht im ZDF, und diese Lücke will man nun füllen, und diese Lücke will man füllen mit Elke Heidenreich. Und so viel steht schon fest, die Sendung wird eine Mischung sein aus literarischem Gespräch, da sind so die Anklänge zum Quartett wieder so ein bisschen da, und aber auch Beiträgen über neue Bücher. Und ja gut, die Pilotfolge haben sie jetzt gerade abgedreht. Das Einzige, was feststeht, ist, dass eine neue Literatursendung kommen wird. Und bis dahin...
Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Und wie gut, dass Radio 1 auch eine Büchersendung hat, dann kann man die Durststrecke im Fernsehen überbrücken. Seite 1, jeden Sonntag 18 bis 19 Uhr. Und jetzt erstmal vielen Dank, Michael Mayer, für den Besuch im Studio.
Tschüss.